SRF 2 Kultur.
Er hat mit seiner großen Enzyklopädie für eine veritable Kampfmaschine der Revolution gesorgt, Denis Diderot. Morgen jährt sich seine Geburt zum 300. Mal. Denis Diderot war Literat, Philosoph, Enzyklopädist und er war ein Wegbereiter der bürgerlichen Revolution. Andreas Kloy hat sich mit dem Publizisten Rudolf Walter über Denis Diderot und seine Enzyklopädie unterhalten, die den schönen Originaltitel trägt «Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers».
Rudolf Walter, in diesem Titel hat die Raison, die Vernunft, einen prominenten Platz.
Das ist richtig, aber gemeint ist nicht eine dogmatisch festgelegte Vernunft, sondern eher vernünftiges Denken. Die Enzyklopädie bezieht ja ihr Wissen nicht nur aus Büchern, sondern wie der Titel schon sagt, sie berücksichtigt auch die Arts et Métiers, also die Künste und die Gewerbe. Und Diderot hat seine Mitarbeiter, seine Graveure, seine Autoren in die Fabriken bzw. Manufakturen und in die Handwerksbetriebe geschickt, damit die dort nachsehen konnten, was praktisch, was beim Produzieren, wie das vor sich geht. Also er wollte seinen Lesern zeigen oder vorführen, wie Kutschen zum Beispiel, wie Kutschen hergestellt werden oder wie Nägel gemacht werden. Es ist also ein praktisches Wissen auch immer mit verbunden, nicht nur ein rein dogmatisch vernünftiges.
Wie umfassend ist die Enzyklopädie eigentlich? Oder anders gefragt, ist es in Zeiten von Wikipedia überhaupt noch lohnend, sie anzuschauen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, was Sie wissen wollen. Wenn Sie natürlich wissen wollen, wie hoch ein Berg ist oder wo ein Ort liegt, dann ist es nicht sehr sinnvoll, die Enzyklopädie zu Rate zu ziehen. Denn da gibt es mittlerweile viel präzisere Informationsquellen. Bei der Enzyklopädie können Sie lernen oder nachsehen, wie Wissen entsteht. Nämlich, wie Wissen sich auf seine Voraussetzungen, auf seine Herkunft, auf seine Geschichte bezieht und wie es kritisch hinterfragt wird, beziehungsweise wie Selbstkritik funktioniert.
Und wie kommt die Enzyklopädie dann daher? Sind es einfach diese einzelnen Wissensvermittlungsartikel oder gibt es auch Bezüge untereinander?
Ja, natürlich wird viel verwiesen. Das ist auch ein trickreiches System, um die Zensur hinters Licht zu führen. Also bei heiklen Themen wie der Religion zum Beispiel, der Moral oder der Sexualität, die werden nicht unter dem Titel abgehandelt, wenn sie man sie erwartet, sondern unter einem entfernten Begriff.
Denis Diderot verkehrt ja seit seines Lebens in den Salons, den literarisch-philosophischen Thinktanks, kann man vielleicht sagen, seiner Zeit. Was verdankt die Enzyklopädie dem Stil dieser Salons, der Eleganz und der Brillanz dieses eigentümlichen Salon-Diskurses?
Diderots Denken ist essentiell dialogisches Denken. Das heißt, er entwickelt es im Gespräch mit anderen und seien das auch fiktiv, auch wenn er allein am Schreibtisch sitzt, denkt er seinen Gegner, denkt sich in seinen Gegner hinein oder in eine gegnerische Position. In dieser lebendigen Auseinandersetzung aus den Salons, die haben ihren Niederschlag gefunden in seinen literarischen Werken und auch in der Enzyklopädie.
Also mit einem Schlagwort formuliert, könnte man vielleicht sagen, denken lernen mit Diderot. Ist es das, was Diderot uns heute noch zu sagen hat?
Richtig, man wird durch die Lektüre von Diderot geimpft gegen alle Art von Dogmatismen, aber er ist kein postmoderner Apostel der Beliebigkeit. Er will nur sagen, mit seinem häufigen Perspektivenwechsel, sei es im Roman, sei es in der Enzyklopädie, dass es so ist. Er sagt auch, warum er glaubt, dass es so ist, aber es könnte eben auch anders sein.
Der Publizist Rudolf Walter.
Sie sind bei SRF 2 Kultur, am Mikrofon Andreas Kloy, die Kulturnachrichten. In einem Schweizer Banktresor ist nach italienischen Medienangaben offenbar ein Gemälde von Leonardo da Vinci entdeckt worden. Dabei soll es sich um ein Bild der Renaissance-Mäzenin Isabella d'Este handeln. Das berichtet die Freitagsbeilage Sette der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. Laut dem Wochenblatt stellt das Bild eine getreue Umsetzung von Da Vincis Profilzeichnung der Herzogin von Mantua aus dem Louvre dar. Der Da Vinci-Experte Carlo Bedretti sagte dem Blatt, er erkenne sofort die Hand des toskanischen Universalgenies. Das 61 x 46 cm große Ölgemälde gehört laut Sette einer italienischen Familie, deren Vorfahren im Lauf der Zeit eine namhafte Sammlung anlegen konnten. Leonardo-Zuschreibungen sind oft umstritten. Gegenwärtig werden ihm nur 15 Werke ganz oder teilweise zugeschrieben, darunter die Mona Lisa. Johann Sebastian Bach könnte als Jugendlicher ein rechter Rüpel gewesen sein. Das denkt jedenfalls John Eliot Gardiner, Dirigent, Chorleiter und großer Bach-Interpret. Gestern ist in Großbritannien sein Bach-Buch erschienen. Es trägt den Titel Music in the Castle of Heaven, a Portrait of Johann Sebastian Bach. Und bei seinem Quellenstudium fand Gardiner auch Dokumente aus Bachs Schulen. Sie werfen ein Licht auf die Gewalt in Bachs Umgebung. Es sei ihm ein Rätsel, weshalb die Standardbiografien dies einfach ignoriert, sagte Gardiner der britischen Zeitung The Guardian. In Eisenach, an Bachs erster Schule, hätten manche Eltern ihre Kinder gar aus Angst zu Hause behalten. Bach selber sei mit 15 Jahren in Straßenschlägereien geraten und habe 3 Jahre später einem unfähigen Fagottisten gegenüber den Degen gezogen. Der Film L'Inconnu du Lac darf im Libanon nicht gezeigt werden. Der Thriller mit einer homosexuellen Thematik wurde in Cannes ausgezeichnet. Die libanesische Zensur hat seine Vorführung am Festival International du Film de Beirut nun verboten. Genauso wie die eines libanesischen Kurzfilms zum Thema der temporären Heirat, einer kulturellen Tradition bei gewissen Schiiten im Libanon und im Iran. Das geben die Organisatoren des Beiruter Filmfestivals bekannt. Die beiden Filme entsprechen nicht den Kriterien der Zensur.
Sie gilt als eine der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, Merit Oppenheim. Am Wochenende könnte sie ihren 100. Geburtstag feiern. Einen Namen machte sich die 1985 verstorbene Oppenheim mit der Pelztasse, die zur Ikone des Surrealismus wurde. Oder mit dem moosüberwachsenen Berner Brunnen. Derzeit ist Merit Oppenheim wieder in aller Munde. Weniger bekannt ist, dass sie auch als Modedesignerin gearbeitet hat. Elinor Landmann über eine wenig bekannte Facette der vielseitigen Merit Oppenheim.
Als Merit Oppenheim in den 30er Jahren nach Paris aufbrach, um Künstlerin zu werden, arbeitete sie nicht bloß an der Pelztasse oder an ihren Gedichten. Sie entwarf, um Geld zu verdienen, auch Accessoires für die Modeschöpferin Elsa Schiaparelli. Und insbesondere ihre Handschuhe machten Furore. Ein Paar zeigt einen auffälligen Aufdruck. Die Blutbahnen der Hände zieren die Oberfläche. Das Aderngeflecht, das eigentlich unsichtbar unter der Haut liegt, wird nach außen auf die Oberfläche gedreht. Daniel Dreyer unterrichtet am Basler Institut für Modedesign an der Fachhochschule Nordwestschweiz und ist spezialisiert auf Accessoires. Diese Handschuhe benutzt sie heute noch im Unterricht, eben weil sie so plakativ sind.
Es ist wirklich 1:1 übersetzt, nach außen getragen, was eigentlich nicht sichtbar ist.
Kaum ein Designentwurf der Künstlerin Merit Oppenheim wurde umgesetzt. Aber was bis heute bleibt, sind ihre Entwurfszeichnungen. Eines ihrer Lieblingsthemen ist der Frauenkörper und seine Gefangenheit. Merit Oppenheim entwarf etwa einen Gürtel, der die Taille mit gefesselten Hemden umschloss. Oder eine Fußfessel, die das Bein einschnürt. Die Enden der Fessel sind mit Metallkappen besetzt. Bewegt sich die Trägerin, bimmeln sie. Wie eine Kuhglocke verhindert dieses Schmuckstück, dass sich die Trägerin zu weit von der Herde entfernt. Eine andere Skizze zeigt einen Damenhut. Ein weit aufgerissenes Hundemaul ziert den Kopf mit furchterregendem Gebiss und großer Zunge. Und die hängt der Trägerin wie ein langer Pony in die Stirn. Daniel Dreyer ist begeistert.
Man weiß dann nicht genau, ist das jetzt Kleidung, ist das jetzt Hut, ist das jetzt Kunst? Und das ist ihre Leistung. Also. Und ich glaube, das ist immer noch heute die Reibung, die wir suchen in der Mode, dass man halt eine Reaktion auslöst.
Kunst und Design sind bei Merit Oppenheim ununterscheidbar. Sie verstand sich als Gestalterin und kümmerte sich nicht um Kategorien. Ihre Ideen hatten eine Form, ob Bild, Plastik, Handschuh oder Schmuck, egal. Ein Entwurf zeigt eine Art Kette. Um den Hals werden ein paar Kinderbeine gelegt. und die Lackschuhe des Knirpses baumeln der Trägerin über die Schultern auf die Brust. Die Radikalität ihrer Entwürfe, ihre Klarheit und Meret Oppenheims Fähigkeit, eine vage Vorstellung zur klaren Idee zu formen, das alles, so Daniel Dreyer vom Basler Institut für Modedesign, macht Meret Oppenheims Professionalität aus.
Sie sucht vielleicht zuerst die Linie und dann überlegt sie sich, wie kann ich das jetzt übersteigern, so fest überzeichnen, dass es eine Reaktion auslöst. Und das hat halt was sehr Professionelles. Also das könnte ja jetzt auch ein Hufeisen sein, aber das findet sie langweilig. Und dann denke ich, überlegt sie, was könnte das alles sein, und dann endet sie bei Kinderbeinen.
Meret Oppenheim war mit dieser Radikalität Pionierin, als Künstlerin und Designerin. So groß ist der Unterschied zwischen beidem nämlich gar nicht.
Ohne irgendetwas dafür tun zu müssen, pro Monat vom Staat 2500 Franken bekommen. Das soll jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin, wenn es nach dem Willen der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen ginge. Knapp 120.000 Schweizerinnen und Schweizer haben die Initiative unterschrieben. Heute wird sie in Bern eingereicht. Was würde das bedeuten, wenn alle Erwachsenen vom Staat genügend Geld zum Leben erhalten würden? Wie würde sich das auf die Erwerbstätigkeit auswirken, auf die Arbeit? David Vogel hat beim Arbeitspsychologen und ETH-Professor Theo Wehner nachgefragt.
Vor allem die bürgerliche Seite, die tut sich ja sehr schwer mit der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie tut das als Utopie ab. Was halten Sie persönlich aus Sicht der Arbeitspsychologie von dieser Initiative?
Ja, es hat etwas Utopisches. Es ist kein Reparaturprinzip. Es setzt nicht daran an, was wir ein Stück weit durch kleines Schrauben verbessern können. Es will wirklich eine radikale Veränderung. Damit ist es für mich in erster Linie ein wirklicher Denkanstoß. Es ist eine Herausforderung, darüber nachzudenken, in welcher Arbeitswelt wir momentan leben und in welcher wir leben könnten oder wollten.
Es gibt das berühmte Bibelzitat, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Das ist irgendwie ein Widerspruch zur Initiative.
Nein, Paulus sagt der Müßiggänger, behandle ihn als dein Freund und ermahne ihn. Also ich bitte die Zuhörerin nochmal die Bibel aufzuschlagen und das genauer anzuschauen. Es wendet sich ein Stück gegen den Müßiggang, aber als ein Freund. Der Müßiggänger wird nicht als jemand denunziert, der einfach nur faul ist, sondern es wird eben auch danach gefragt, warum ist er das. Und es heißt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Das heißt aber nicht unter Arbeitsbedingungen, die dich krank machen. Es heißt nicht unter Arbeitsbedingungen, die unter Umständen ausbeuterisch sind. Auch die gibt es in der Welt und zwar zu vielen. Das heißt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Und das bedeutet etwa für die Bezahlung von Frauenarbeit oder Männerarbeit ein gleicher Lohn, aber nicht ein ungleicher, etc. etc. Also wenn wir die Bibel bemühen, dann sind wir skeptisch gegenüber dem Müßiggänger. Aber ich glaube nicht, dass das BGE Müßiggänger hervorbringen will. Es will Menschen in die Lage versetzen, gründlicher, herausfordernder und am eigenen Selbst anknüpfend über die Arbeitsbedingungen nachdenken. Und ich vermute, das führt viel weniger in die resignative Zufriedenheit, die wir heute zu 40% in der Schweiz beobachten können.
Was heißt das, resignative Zufriedenheit?
Das sind Personen, die sagen, der Job, den ich hier habe, der entspricht nicht meinen Wünschen und meinen Bedürfnissen. Also mein Anspruch ist höher als das, was ich hier vorfinde. Aber man kann nichts tun. Es wird eher höchstens noch schlechter. Das bedingungslose Grundeinkommen will Arbeit und Einkommen voneinander trennen. Das heißt aber nicht, dass man sozusagen die Arbeit diskreditieren will damit, sondern der, der tätig sein will, ist in einer anderen Verantwortung, sich über seine Bedürfnisse des Tätigwerdens klar zu werden.
Und vielleicht ganz kurz, das gibt ihm dann auch einen neuen Sinn.
Das stimmt, wenn wir heute in vielen Feuilletons und Wirtschaftsteilen lesen können, dass die neue Währung und vor allem der Jugendlichen Sinn ist, dann sehen wir ja gleichzeitig, dass in der klassischen Erwerbsarbeit die Sinngenerierung immer weniger gelingt. Ich habe in Interviews oft gehört, naja, zufrieden werden kann man an diesem Arbeitsplatz, aber Sinn oder Glück, das hole ich mir irgendwo anders. Und wir machen ja sehr viel Forschung im frei gemeinnützigen Bereich. Dort sehen wir, jemand, der freiwillig tätig wird, der macht das, weil es für ihn sinnvoll ist. Und so wie es das nicht mehr ist, kümmert er sich um eine andere Freiwilligenarbeit. Und das genau ist eine Kompensation dessen, was wir in der Erwerbsarbeitswelt sehen.
Der Arbeitspsychologe Theo Wehner, Professor an der ETH. Als die Sänger noch Küsse zum Klingen brachten, titelt heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Kloy.
Ja, vor 200 Jahren wurde ja Giuseppe Verdi geboren. Das ist der Anlass für die FAZ, den Katalog der Neuaufnahmen und Jubiläumseditionen auf dem CD-Markt zu durchforsten. Und ihr Verdikt in der heutigen Ausgabe ist unerbittlich, kann man schon sagen. Erschreckend wenige neue Aufnahmen von Verdis Werken hat die Frankfurter Allgemeine gefunden. Und rühmenswert sei darunter schon gar nichts. Unerreicht findet sie die Kunst des wahren Verdi-Gesangs einzig in den älteren Gesamtaufnahmen aus den Jahren zwischen 1935 und 1960 und namentlich in legendären Mitschnitten aus der New Yorker Metropolitan Opera, die ja damals ein Zentrum des italienischen Operngesangs war, als die Sänger, wie die FAZ eben schwärmt, mit Bocca Baciata noch einen Kuss zum Klingen bringen konnten.
Und auch im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung würde man heute am liebsten den Ton anstellen.
Ja, und das klänge dann zum Beispiel so. Die Pianistin Grete Sultan am präparierten Klavier in einem Stück von John Cage. Die NZZ erinnert heute unter dem Titel »Die Unkonventionelle« an Grete Sultan, die 1906 in Berlin in ein jüdisch-großbürgerliches Milieu geboren wurde. 1941 gelang ihr in, man kann schon sagen, in letzter Minute die Flucht in die USA, wo sie dann namentlich mit John Cage zusammenarbeitete. 2005 starb Grete Sultan in New York, 99-jährig. Nicht immer Urteile die Geschichte gerecht, beklagt die NZZ heute. Dass Grete Sultan erst jetzt angemessen gewürdigt werde, entspreche jedenfalls nicht ihrer Bedeutung für das Musikleben des 20. Jahrhunderts. Sie war eine der ersten, die sich konsequent der neuen Musik zuwandten, und sie sprengte die konzertüblichen Konventionen, indem sie zwischen Epochen und Komponisten keinen Unterschied machte. Die NZZ stellt eine eindrückliche Biografie und eine CD-Box mit historischen Aufnahmen von Grete Sultan vor und schließt, zweifellos hätte sie, und zwar mehr als andere Solisten, den Siemens Musikpreis verdient, den sie nicht bekommen hat. Immerhin habe sie 2002 wie eine nachträgliche Wiedergutmachung das Deutsche Bundesverdienstkreuz bekommen, allerdings beschämend spät.
Edelfeder kann man Harald Martenstein ohne weiteres nennen. Er schreibt für das Zeitmagazin, für den Tagesspiegel und er gehört zu den Mitbegründern von GEO. Jetzt versammelt ein Buch Essays, Glossen und Reportagen von Harald Martenstein. Es trägt den Titel »Romantische Nächte«. Da stellt sich die Frage, ist das jetzt tatsächlich mehr als ein bloßes Sammelsurium von alten Zeitungsartikeln? Ja, meint unser Rezensent Sebastian Günther und sagt Ihnen auch, warum.
Im Staunen sieht Aristoteles den Beginn allen Philosophierens. Im Staunen gründet sich auch das Schreiben von Harald Martenstein, im Staunen und der Komik. So gibt es zum Beispiel hunderte von Artikeln über die berühmte Rennstrecke, den Nürburgring. Gerade jetzt nach den Skandalen um seine windige Finanzierung und wie die Landesregierung darin verstrickt war. Aber Harald Martenstein fuhr einfach in das Dorf, welches der Rennstrecke ihren Namen gab, und staunte.
Das Dorf Nürburg besteht im Wesentlichen aus der Dorfstraße mit ein paar Seitenwegen. Es trägt erstaunlicherweise den Titel Luftkurort. Rundherum erstreckt sich die Rennstrecke, das heißt, es liegt immer ein leichtes Dröhnen in der Kurluft.
Harald Martenstein läuft immer dann zu höchster Form auf, wenn er seine nüchternen Beobachtungen mit einer feinen ironischen Pointe krönt. Kein Wort von verschwendeten Millionen, oder waren es Milliarden? Kein Für und Wider von Verschwendung der Steuergelder versus Rettung der Arbeitsplätze. Martenstein macht das, was ein guter Reporter machen muss. Er nimmt sich Zeit, fährt hin, setzt sich zu den Menschen, beobachtet und staunt.
Das Dorf wirkt auf den ersten Blick unauffällig, bis auf das große BMW-Center. Dann sieht man die Autos der Dörfler in den Einfahrten. Sie haben Spoiler, sie haben Alufelgen und Rennlenker. Sie sind tiefer gelegt. Das ganze Dorf Nürburg ist ein komplett tiefer gelegtes Gemeinwesen.
fast überflüssig zu erwähnen, dass diese stilistisch brillante Reportage dem Leser das seltsame Soziotop im Nürburgring am Ende näher gebracht hat, als es Fakten und Argumente jemals gekonnt hätten. Solche Reportagen, Essays und Feuilletons enthält der Band »Romantische Nächte im Zoo«. Alle Texte verbindet Martensteins genaue Beobachtung, seine Komik und noch eine dritte Tugend, Reaktanz. Er selbst kramt das Wort aus dem Sprachschatz der Psychologen und beschreibt es so.
Wenn man ankündigt, dass es ab morgen verboten sein wird, auf die Straße zu spucken, dann werden sehr viele von uns plötzlich ein starkes Spuckbedürfnis spüren, selbst die notorischen Nichtspucker. Das Gleiche passiert mir, wenn ich ununterbrochen mit der gleichen Meinung beschallt werde. Wenn alle auf einer bestimmten Person oder Personengruppe herumhacken, werde ich reaktant. Tut mir leid.
Dem Leser muss das nicht leid tun. Wirken doch viele von Martensteins Texten wie Gegengifte zu den öffentlichen Hexenverbrennungen unseres Internetzeitalters. Heißen sie da Shitstorms oder Jagd auf Public Enemies. Ich stelle mir vor, wie so ein Ketzerverbrenner der öffentlichen Meinung erfüllt ist von gerechter Empörung, ihm dann aber das Buch in die Hand fällt. Er entspannt sich, lächelt, auch über sich selbst, und schreibt dann keinen anonymen Hasskommentar.
Romantische Nächte im Zoo von Harald Martenstein ist im Berliner Aufbau Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Er war ein junger Mann, als Denis Diderot am 5. Oktober 1713 zur Welt kam und gut möglich, dass er dessen Schriften als älterer Mann noch gelesen hat. Es gab nämlich eine Zeit, da stürzte man sich regelrecht auf Diderots Schriften. Und man kann ohne weiteres behaupten, dass unsere aufgeklärte Welt nicht dieselbe wäre, hätte Diderot nie mit dem Schreiben begonnen. 100 Sekunden Wissen zu Denis Diderot von Thomas Weibel.
Denis Diderot war Literat, Philosoph, Universalgelehrter. Doch sein einflussreichstes Medium war nicht Roman oder Kampfschrift, sondern vielmehr ein Lexikon. So etwas wie die Enzyklopädie hatte die Welt des Ancien Regime nie gesehen. 17 Bände, 72.000 Artikel über die Wissenschaft, die Künste, die Berufe, über das gesamte Wissen der Zeit. Diderot trug allein 6.000 Artikel bei, die restlichen stammen von 142 Wissenschaftlern aus ganz Europa, aber auch von einfachen Berufsleuten wie Buchdruckern oder Uhrmachern. Die ersten Bände erschienen 1751 und die Leser waren begeistert. Juristen, Ärzte, Beamte, Ingenieure, alle kauften und verschlangen sie die druckfrischen Seiten. Denn die Enzyklopädie warf ein völlig neues Licht auf die Welt. Wissenschaft statt Glaube, Vernunft statt Hörensagen, Erkenntnis statt Obrigkeitsgläubigkeit. Das war ein Frontalangriff auf das Primat der Kirche und das Gottesgnadentum der Könige. Rasch zog sich Diderot den Zorn der Mächtigen zu. Schon vor Erscheinen der ersten Bände saß er monatelang in Haft. Er wurde vorsichtig und begann, seine radikalen Ansichten in frechen Anmerkungen zu verstecken. Unter Menschenfresserei etwa steht der sarkastische Hinweis, siehe auch unter Eucharistie, Kommunion, Altar etc. Die Enzyklopädie war das Fundament, das den mächtigen Bau der Aufklärung erst möglich machte. Ihr Anspruch war enorm. Sie sollte, so schrieb Diderot unter dem Stichwort Enzyklopädie, Zitat, die auf der Erde verstreuten Kenntnisse sammeln und sie den nach uns kommenden Menschen überliefern, damit unsere Enkel nicht nur gebildeter, sondern auch tugendhafter und glücklicher werden und damit wir nicht sterben, ohne uns um die Menschheit verdient gemacht zu haben.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.